mal durchatmen. Ich war neulich in Bayern und in Bayern ist FFP-Maske Pflicht und im Norden nicht. Und da bin ich zum ersten Mal in meinem Leben für die medizinische Maske echt dankbar geworden. Das tat so gut zu wissen, Mensch, die Maske ist super. Und noch dankbarer bin ich, wenn ich ohne Maske stehen darf, so wie jetzt. Ja, ich freue mich sehr, unter euch zu sein. Wir freuen uns sehr, das ist auch für uns nicht selbstverständlich, dass ich auch die Jungs aus der Einrichtung mitbringen durfte. Und das ist für uns einfach ein Erlebnis, hier unter euch zu sein. Ich habe viel von euch gehört, wir schnacken gelegentlich mit Mani. Und der erzählt dies und das. Und das ist einfach schön, unter euch zu sein, euch kennenzulernen und einfach eure Gesichter zu sehen. Und das Schöne ist, habe ich auch gestern Abend erwähnt, halbe Gesichter. Ich stelle mir den Rest vor, wie das ausschauen könnte. Aber das Schöne ist, auch selbst wenn man so viel vom Gesicht sieht, fühlt man sich irgendwie verbunden, weil der Herr ist unsere Verbindung. Ohne den Herrn würden wir hier nicht sitzen. Ohne den Herrn wäre ich ganz woanders. Und das haben wir einfach zu verdanken, diesem Privileg, dass wir weltweit tatsächlich, egal wohin wir kommen, Christen finden und wo man sich einfach direkt zu Hause fühlt. Und das ist auch so ein bisschen die Idee von unserer Einrichtung. Und ich steige einfach ein, weil ich muss schauen auf die Uhr. Also ich weiß nicht, wie viel Zeit ihr habt. Ich könnte ein bisschen länger machen, aber ich denke, ihr wollt dann irgendwann nach Hause gehen. Deswegen steige ich einfach ein. Wie ihr seht, auf der Karte Kiel ganz oben und wir sind ganz bisschen über, ja, so Kiel wäre ein bisschen leicht drunter. Wir sind direkt an der Ostküste. Wir können mehr oder weniger zum Strand joggen und das norddeutsche Leben genießen am Wasser. Genau, nur damit ihr wisst, wo wir ungefähr sind. Ursprünglich komme ich aus Ingolstadt, das ist bei München. Und ursprünglich komme ich ganz woanders her. Genau, das ist unsere Einrichtung, das aktuelle Bild, das verändert sich permanent. Das ist immer so, wenn man das alte Haus kauft, baut man immer wieder dran. Wir haben auch hier gesehen, an dem Gebäude wurde auch was angebaut. Und Generation für Generation baut an, das andere wird abgerissen. Und so ist ähnlich ist das bei uns. Es wird immer was angebaut und jetzt bauen wir, der meine, gräbt da Löcher bei uns ohne Ende, aber keine Grablöcher, sondern die werden mit Fundament gefüllt. Dafür sind wir sehr dankbar, weil wir etwas anbauen wollen, weil wir Platz brauchen. Und das ist so aktuell, wie unser Haus ausschaut. Ist sehr alt, 1886 wurde das gebaut. Das ist eine alte Meierei, in Bayern sagt man Käserei gewesen. Da hat man Käse produziert. Und manchmal riecht man das noch im Keller. Aber ein bisschen. So hat das früher ausgeschaut. Das ganz hintere Haus da, wo Schornstein steht, das haben wir auch nicht mehr, aber das war der Ursprung. Und da war auch die Hauptstraße direkt an unserem Haus. Da fuhren Kutschen und Fahrzeuge und weiß was ich was. Genau. Nur so, damit ihr im Groben wisst, wie das Haus ausgeschaut hat, wie das jetzt ausschaut. Kurz zu meiner Person, das Bild ist nicht ganz aktuell, meine Söhne sind ein bisschen größer geworden, auch meine Tochter ist ein bisschen größer geworden, aber eins steht fest, meine Frau ist immer noch so schön wie da. Also es hat sich nichts geändert. Ich werde älter, aber meine Frau ist immer noch schön. Genau, auch kurz zu meiner Person, wie ich schon erwähnt habe, eigentlich bin ich kein Fischkopf, sondern komme aus Ingolstadt, aus Bayern und seit 2014 sind wir in der WLG tätig als Hauseltern und seit Mai 2019 als Gesamtleiter der Einrichtung. Davor war Hartu Becker, Hartu ist ja ein Begriff bestimmt, wer kennt Hartu Becker? Ja, das wundert mich nicht. Ich war schon am Ende der Welt, habe ich das Gefühl gehabt, und dann zeige ich Bilder, und da war ein Bild, wo Hartu Becker im Hintergrund, und ich, das ist doch Hartu! Ich denke mir, wow. Ich glaube, es gibt keinen Ort auf dieser Erde, wo man Hartu nicht kennt. Mindestens eine Person kennt ihn immer. Genau, und der war früher der Leiter der Einrichtung und irgendwann durfte auch meine Wenigkeit die Aufgabe übernehmen. Und genau, wir sind ausgesandt worden aus Freier Baptistengemeinde in Ingolstadt. Da, wo ich zu Hause bin, auch in der Gemeinde, kurz zu meiner Person auch, wie ich dazu kam, zu dieser Arbeit. Ich war früher selber drogenabhängig, war mit allen möglichen Sachen belastet, da Heroin und Kriminalität und alles, was dazugehört, wie das so ist, wenn man als Jugendlicher keine Maßstäbe hat und denkt, man ist der König, dann wurde mein Königtum sehr schnell eingegrenzt. Das war auch gut so, ohne diese Vergangenheit wäre ich vielleicht, ich bin mir sicher, ich wäre heute nicht hier und ich könnte auch vielleicht die Arbeit nicht machen, die ich jetzt mache. Also das sehe ich so ein bisschen für mich als Ausbildung und das hat mich damals einfach inspiriert, jemanden kennenzulernen, der in so einer Einrichtung mitlebt und irgendwie seine Zeit mit uns verbringt. Du merkst einfach, jemand lebt mit dir in der Familie und ich habe mich schon immer gefragt, Mensch, was bringt die dazu, dass sie für solche kaputte Menschen wie ich Interesse haben und dazu noch sagen, ey komm, du kannst bei uns in unserem Haus mitleben. Das hat mich irgendwie fasziniert dermaßen, dass ich nach einem Jahr, wo ich in Basbeck war, nach Hause ging und hatte auf einmal die Idee, Mensch, wenn ich was machen soll für den Herrn, also ich wollte nie Älteste werden, ich wollte nie großartig Missionar werden und nach Kongo oder sonst wohin gehen, aber da wurde mir klar, aber wenn, was ich aber auch angezweifelt habe, dann möchte ich gerne sowas machen. Der Herr hat Gnade geschenkt, jetzt stehe ich hier mit meinen 41 Jahren und somit auch zu meiner Person, ich bin 41, heiße auch Victor, ihr habt ja auch einen Victor und der wird lustigerweise auch Vic genannt und ich werde auch Vic genannt, weil ich eigentlich meinen Namen nicht mag. Ich weiß nicht, ob du Victor deinen Namen magst. Wir sind schon zu zweit, ich liebe es. Es gibt wahrscheinlich nur zwei Victors, die den Namen nicht mögen. Deswegen heißen wir Vic. Genau, und ich bin verheiratet mit schönster Frau der Welt, habe auch zwei Söhne und eine Tochter. Das ist so mein Göltchen. Wir kuscheln gern und irgendwie, das braucht man als Vater. Ja, die Jungs sind schon ein bisschen größer und die wollen fechten mit mir und ringen und sonst was, aber nicht kuscheln. Das ist auch gut so. Es macht Spaß. Mein Sohn ist jetzt 16 geworden und der will unbedingt mit dem alten Herrn Kräfte messen und stellt fest, oh, mit dem Babs kann ich noch nicht so richtig mich anlegen. Das freut mich sehr. Aber irgendwann ist auch das zu Ende. Dann haben wir natürlich Mitarbeiter, das ist mein Kollege Sven, die kommen aus Siegen, hier in die Gegend, Sven Bockmühl und Lena Becker, die Tochter von Hartu. Und die sind jetzt auch im Norden bei uns seit 2019 Mitarbeiter der Einrichtung geworden. Das heißt, der Sven macht jetzt das, was ich davor gemacht habe, mit den Jungs unterwegs sein, bei Kunden und die praktischen Dinge erledigen und ich bin so eine Art, oder ich sollte im Büro arbeiten. Manchmal gelingt es mir nicht. Aber die Idee ist dahinter, ich sollte im Büro arbeiten und langweilige Arbeiten machen und Sven macht schöne Arbeiten. So ist das Leben und wenn der Herr will, dann macht man das einfach. Ja. Und dafür sind wir sehr dankbar, dass die dazugekommen sind. Wir haben sehr lange uns mit diesem Thema beschäftigt. Mensch, wo finden wir Mitarbeiter? Wie kommen wir an einen Mitarbeiter, der eine Berufung mitbringt und nicht nur irgendwie einen Job machen möchte? Das ist in so einem Werk sehr, sehr wichtig und der Herr hat dafür gesorgt, dass wir auch die Mitarbeiter gefunden. Jetzt haben wir sogar noch einen Mitarbeiter, das ist der Basti, der da an der Wand sitzt. Der ist jetzt, wie lange jetzt, wie viele Tage, eine Woche Mitarbeiter geworden bei uns. War davor Bufti oder FSJler und davor Gast. Das sind die besten Mitarbeiter. Aus eigener Zucht, die sind die besten. Die kennen schon alles, die wissen alles. Man versteht sich. Dafür sind wir auch dankbar. Und nachher werdet ihr auch sein Gesicht sehen. Unsere Aufgabe ist, so eine Einrichtung existiert nicht einfach so. Unsere Idee ist auch nicht so, irgendwie Waldarbeiten zu machen und Rasenkunden zu bedienen, irgendwie Geld zu verdienen oder sonst was, sondern es hat einen Hintergrund, warum wir die Arbeit machen. Und zwar, wir haben die Idee oder so übernommen, hilfesuchende Menschen aufzunehmen und sie zubereiten. Für normales Leben, was du kennst und für normal hältst, ist für viele sehr, sehr schwierig, weil man sich der Sache entfremdet durch Drogensucht, durch Medienkonsum, durch es gibt mittlerweile Bildwechsel. Früher, zu meiner Zeit, haben die meisten Heroin und Koks konsumiert und heute konsumieren die Internet und haben genau dieselben Probleme wie wir damals. Und das Bild hat sich ein bisschen geändert, aber dennoch wollen wir denen helfen und Menschen Hilfe anbieten und deswegen existiert so eine Einrichtung Gefährdetenhilfe. Wir sind wohlbemerkt auch keine Therapie, sondern Gefährdetenhilfe. Ja, wir bieten einfach Arbeitstraining an und haben die Idee, dass man den Menschen mit der Bibel in der Hand helfen kann. Nicht therapieren. Ich bin auch ein Psychologe. Übrigens, von Beruf bin ich eher etwas für was Feines. Ich komme aus Maschinenbereich, CNC-Anlagen und sowas. Und das ist viel einfacher zu bedienen. Du gibst ein Programm ein, tippst etwas und die machen das und bei Menschen versuch mal sowas. Hast gleich verloren. Deswegen ist das viel zeitintensiver, dennoch schöner. Genau, nächster Punkt, gemeinsam soziale Probleme lösen. Fast jeder, der zu uns kommt, hat im Hintergrund irgendwelche soziale Probleme. Das ist gestaltet sich unterschiedlich, will auch da mich nicht vertiefen, aber dennoch, die Probleme sind da. Betreuung bei Schulden. Einige von unseren Jungs haben Schulden, unter anderem hatte ich früher auch Schulden gehabt und dann versucht man gemeinsam irgendwie einen Weg zu finden, wie man die Schulden loswerden kann oder dass man wenigstens einen Einstieg macht und irgendwie da was regeln kann. Manche haben so viele Schulden, dass da ein halbes Leben nicht reicht, gefühlt. Aber für Gott ist das auch kein Problem, wenn man mit dem Herrn unterwegs ist, regelt der Herr solche Dinge. Und ich muss ehrlich sagen, heute habe ich keine Schulden von früher. Davor hatte ich. Genau, Training für den Alltag, Arbeit, Privatleben, das ist auch die Idee. Wir haben ein sehr strukturiertes Leben in der Einrichtung, das heißt Frühstück gemeinsam, Andachten, dann kurz besprechen, wer was macht, wir gehen raus, machen Arbeiten da draußen. Die Jungs müssen fleißig sein oder dürfen fleißig sein, denn nicht die Idee hat, fleißig sein zu dürfen, der muss fleißig sein, bis er gelernt hat, es zu dürfen und solche Dinge. Das gehört zum Alltag und das ist wichtig und das ist unsere Idee. Genau, aber noch wichtiger ist, das gemeinsam Bibel lesen täglich. Das machen wir nicht, weil wir so super fromm sind und meinen, was Besseres zu sein. Meine persönliche Überzeugung ist, und das ist auch meine Berufung, wie ich das sehe, ich ging nach Norden damals, um den Jungs zu zeigen, Gott kann dein Leben verändern. Warum? Weil Gott mein Leben verändert hat. Und zwar zu 100%. Und das ist meine Idee. Ich habe nicht vor, Menschen zu therapieren oder Hirnwäsche zu verpassen, sondern einfach ganz praktisch, so wie ihr das hier seht, die Bibel in der Hand und wir lesen und gucken. Dann haben wir so Jüngerschaften bei uns, wo ich eigentlich, wenn normal alles läuft, mich auch einzeln mit den Jungs treffe und dann schnacken wir einiges über Probleme oder was man so erlebt hat und dann versuchen wir auch zusammen aus der Bibel was zu lesen, dass man auch Dies Jüngerschaft ist für mich wichtig, eben, dass wir zusammen noch aus der Bibel was lernen. Und damit sind wir bei dem Thema biblische Seelsorge. Seelsorge ist eigentlich sehr belastetes Wort und man muss vorsichtig sein mit dieser Seelsorge. Wir verstehen Seelsorge als ganz was anderes als das, was draußen verstanden wird. Das hat nichts mit psychologischen Werten zu tun, sondern mit der Bibel in der Hand eben, sich um den anderen kümmern. Das ist die Idee von unserer biblischen Seelsorge, wie wir das verstehen. Und Hürden überwinden mit Gottes Hilfe. Das ist auch ein Punkt, wo wir tatsächlich darauf immer gucken, Mensch, wenn du Probleme hast, dann gibt es nur eine Lösung. Und zwar mit Gottes Hilfe kannst du die Probleme lösen. Wir Menschen, also von mir aus als einer, der leitet oder Sven, wir sind nur die Vermittler, wir können vielleicht erzählen, wie das geht, aber Gott verändert dein Leben. Ja? Und wir Menschen sind nur Werkzeuge. und dann vorbereitet für das Leben als Christ außerhalb der Einrichtung. Das ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Thema, dass man die Jungs vorbereitet für das Leben, wenn die von uns rausgehen. Wir leben in so einer christlichen Blase und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber in der christlichen Blase ist alles viel einfacher. Gerade auch fromm zu sein und, keine Ahnung, sich an die Regeln zu halten und sich lieb haben. Wir haben ab und zu mit anderen Einrichtungen zu tun und der Leiter von Neues Land, ich weiß nicht, ob das hier bekannt ist, sagt mir, hey Victor, deine Jungs sind so brav. Die sind so nett. Und ich denke, das kommt davon, dass wir uns mit Gottes Wort beschäftigen und uns klar vor Augen stellen, unsere Aufgabe ist, liebevoll zueinander sein. Und die Jungs versuchen sich darin zu bemühen, liebevoll zueinander zu sein. Und ab und zu haben wir so Quersteher, die bringen ganz schön viel Unruhe. Du merkst, wow, dass wenn einer nicht mitmacht, wird schwierig. Auch das gehört dazu. Aber im Prinzip ist die Idee, wir üben uns in Bruderliebe, in Nächstenliebe. Wir sind hier keine Könige, sondern wir wollen uns unterordnen. Und das funktioniert ganz gut. Aber wenn du rausgehst aus der christlichen Blase später, irgendwo hingehst und selbstständig werden musst, dann bilden sich Probleme. Dann hat man zu kämpfen. Und da ist ganz was anderes gefragt. Und das ist meine Vision, was mein Herz bewegt hat. Ganz kurz, der Herr hat mir irgendwie eine Sache aufs Herz gelegt. Und das ist das, was ich euch jetzt ein bisschen erzählen wollte. Von dieser Vision, wenn die Jungs bei uns fertig werden, gehen die raus und stehen nun mal da. Und das ist ein Riesenproblem, ein viel schlimmeres Problem als das Problem davor. Weil davor waren die ungläubig, die treffen die Entscheidung für den Herrn zu leben. Sehr oft kommen direkt zu uns, leben in der christlichen Blase. Man kann bei uns mehrere Jahre sogar leben, Ausbildung machen, soweit es geht. Und dann gehen die raus. Also jetzt haben die gesehen in dieser christlichen Blase, Christen, man ist liebevoll. Man ist das und hier und da und dann gehst du raus und hast, ich nenne das gerne geistlicher Kulturschock. Ja, man ist nicht geübt, unter Christen zu sein. Und ich weiß das aus eigener Erfahrung, dass man einfach überfordert war. Ja, man wusste nicht, wo man ansetzen soll. Ja, nun, jetzt ist alles anders. Und das ist meine Last, wo ich gedacht habe, Mensch, ich wünsche mir, so viel wie möglich Gemeinden dafür zu gewinnen, dass sie ein Herz dafür gewinnen. Und das ist eigentlich eine Aufgabe der Gemeinde, ja, dass sie solche Menschen auffangen und mit denen die Jüngerschaft, die wir in Barsbek anfangen, einfach weitermachen. 1:1. Ja, und meine Beobachtung oder meine Feststellung ist, dass nicht jede Gemeinde tatsächlich mit der Idee vertraut ist. Man hat oft die Idee, wenn die Jungs bei uns fertig sind, gehen die raus und da sind schon fertige älteste Pastoren, geistliche Missionare. Ist es aber nicht. Die haben immer noch Not und brauchen Hilfe. Und deswegen suchen wir, oder mir ist es ein Anliegen, deswegen bin ich hier, nicht euch nur zu erzählen, wie schön das bei uns ist, aber auch euch irgendwo vor Augen stellen, Mensch, die Menschen, die so eine Einrichtung verlassen, es ist egal, ob das jetzt Barsbek ist oder andere Einrichtungen, christliche Einrichtungen, haben oft das Problem, selbst wenn einer nicht in eine christliche Einrichtung war, ist völlig egal, man braucht Hilfe. Und das ist eine Aufgabe der Gemeinde. Da, wo derjenige hingeht, muss er eine Gemeinde haben, eine willige Gemeinde, die sagt, Mensch, wir übernehmen das, wir unterstützen dich, wir helfen dir. In praktischen Sachen, sowas wie Mensch, manche kriegen nicht die Kurve, einen Termin im Jobcenter wahrzunehmen. Das heißt, jemand muss ein Herz dafür haben und erstmal wie mit einem Kind, na komm, wir gehen zum Jobcenter. Das heißt, ich wurde auch so hin und her gefahren und mir wurde geholfen in der Gemeinde, wo ich eigentlich herkam. Und das ist das, was mir am Herzen liegt, das ist meine Vision, Gemeinden darauf zu sensibilisieren, zu zeigen, Mensch, die Menschen, die aus so einer Einrichtung rauskommen, brauchen eure Hilfe. Und Netzwerk aufzubauen, dass man, das ist so ein bisschen Spinnerei vielleicht, aber das ist so meine Vision, dass man, wenn Gott Gnade schenkt, deutschlandweit Gemeinden hat, wo man Kontakte dahin hat, wo man weiß, Mensch, das ist eine gute Gemeinde, die haben ein Herz für kaputte Menschen, dass man da anruft und sagt, hör mal, da kommt einer bei euch in die Gegend und dass gewisse Geschwister aus dieser Gemeinde einfach zu der Person hingehen und nicht warten, bis die Person kommt, denn glaub mir, die Person wird selten kommen und wenn, dann nur einmal. Sondern die Idee ist, dass man aus der Gemeinde Geschwister hat und die gehen hin und übernehmen und laden immer wieder ein. Glaub mir, das hat mein Leben verändert, dass jemand sowas gemacht hat. Und das wünsche ich mir auch für jeden, der bei uns rausgeht, dass man so eine Gemeinde hat. Und ich rufe da an und sage, hey Bruder, da kommt einer zu euch, wie sieht's aus? Und der Bruder idealerweise sagt, ey, wir freuen uns schon, wir übernehmen das. Das wäre mein Traum. Und ich hoffe, du kannst ein Teil von diesem Traum werden. Deswegen Gemeinde motivieren für den Auffang eben, Betreuung unserer ehemaligen Gäste. Fortsetzung der biblische Seelsorge oder man kann das Jüngerschaft nehmen. Das ist auch wichtig, dass man jemanden dann, wenn man bei uns rausgeht, einfach wieder einen Mentor findet, wo man zusammen die Bibel liest, wo man korrigiert wird und geleitet wird. Das ist sehr wichtig und ich halte sehr, sehr viel davon, von dieser Zweierschaft. Man kann große Gruppen haben, aber diese Zweierschaft macht was mit uns. Ja, und es ist notwendig, dass auch wir sowas pflegen und hegen und lieben. Genau, Begleiter für den Alltag habe ich auch gesagt, vor Ort zu gewinnen, sind übrigens alles biblische Ideen und langfristige Betreuung, Jüngerschaft aufbauen. Das ist mir auch wichtig, dass man das nicht nur, Mensch, aus der Emotion heraus, ja gut, dann machen wir, dann übernimmt man den, merkt man, dass der Typ ganz so kompliziert ist, wie die meisten von uns, die so eine Einrichtung vielleicht, na, ja, nee, ist mir zu viel und dann lässt man ihn stehen, mach das bitte nicht. Das ist unfair und nicht gut. Ja, man muss schon gewisse Ausdauer haben, um mit solchen Menschen wie wir zurechtzukommen. Also wenn ich an den Ältesten denke, der sich damals zu Herzen genommen hat, mir zu helfen, also ich weiß nicht, ob ich heute so dicke Haut haben könnte. Aber der hat sich das vorgenommen, wollte gerne für den Herrn unterwegs sein und mir helfen. Mensch, das hat mein Leben dermaßen verändert, ich stehe heute hier. Das muss man einfach sagen. Weil jemand gedacht hat, Mensch, ich mache mal mit diesem Weg mal Jüngerschaft. Und er hat mich so genervt. Und genervt. Aber glaub mir, das hat mein Leben verändert. Ich liebe diesen Mann jetzt. Ist mir ein Vorbild, geistlicher Mentor, von dem ich sehr, sehr viel gelernt habe und was ich dann auch heute einfach weitergeben darf. Genau. Also wie gesagt, Gemeinde auf solche Fälle vorbereiten. Schulen, das ist auch so eine Idee, dass man versucht auch Kontakte herzustellen, auch den Gemeinden vielleicht auch anzubieten, wo man so sich mit so einem Kurs belegen kann, Jüngerschaft, biblische Seelsorge, dass man einfach vorbereitet ist. Da sind wir noch am Arbeiten. Und deswegen auch das Bild hin da oben, das sieht meistens so aus, Gemeinde vermittelt, also wir kriegen einen Anruf und da heißt es ja, wir haben jemanden hier, der bräuchte Hilfe und könnte ja nicht zu euch kommen. Wir sagen, jo, geht, kein Problem. Dann werden die oft beigebracht, so zum Beispiel mit Flor war das so, dass die Brüder angerufen haben, gefragt haben, die haben ihn vorbeigebracht und dann ist er bei uns in christliche Therapie oder Nachsorge, wie auch immer, wird fertig, geht raus und dann ist große Fragezeichen. Das ist das Problem. Und Idealfall müsste anders ausschauen, aber da entstehen solche Sachen wie Kontakt zur Gemeinde. Die Gemeinde vermittelt uns den Hilfesuchenden. Das ist ein bisschen logischer erklärt. Vielleicht die Personen machen Therapie, Nachsorge, bekommt Lebens- und Arbeitstraining, biblische Seelsorge, also Jüngerschaft, geht in die Selbstständigkeit und Jüngerschaft, biblische Seelsorge wird unterbrochen. Das ist ein Riesenproblem, was man vermeiden möchte. Deswegen versucht man auch, die Gemeinden zu einfach mit diesem Thema vertraulicher zu machen. Ja? Probleme, die Zeiten, die Therapie, Nachsorge geht zu Ende. man kommt aus der christlichen Blase heraus, raus und ist ganz auf sich gestellt. Und das ist ein Problemfall. Keiner kann nach so einer christlichen Einrichtung, nach so einer christlichen Blase auf sich gestellt leben. Das funktioniert nicht. Auch als Christ kann man sagen, ja, mach das mit dem Herrn. Ja, aber zeig ihm, wie das geht. Eine Sache zu sagen, mach das mit dem Herrn, und die andere Sache ist, sich Zeit zu nehmen, den praktisch zu zeigen, so wie Paulus, oder nehmen wir noch besser, so wie der Herr Jesus mit seinen Jüngern gemacht hat. Der hat die überall mitgeschleppt und denen gezeigt, wie das aussieht praktisch. Und das ist auch unsere Aufgabe als Gemeinde, den anderen Menschen zu zeigen, die Hilfebedürftigen oder Jugend in der Gemeinde, genau dasselbe Problem, zu zeigen, wie mache ich das praktisch. Und wie gesagt, das ist viel wichtiger, als nur zu sagen, mach das mit dem Herrn, vertraue auf den Herrn, zeig ihm, wie das geht, auf den Herrn vertrauen. Das ist ganz was anderes. Genau, und sobald die aus der Blase raus sind, das führt automatisch zu Problemen und so weiter und so fort. Das habe ich alles schon gesagt, ich will da nicht tief eingehen, weil ich nicht so viel Zeit habe, aber es entsteht eben dieser Kulturschock, dass jemand überfordert wird, wenn er keinen Leiter hat, der mit ihm einfach mitgeht eine Zeit lang. Und das ist sehr schwer zu überwinden für jemanden, der ein Jahr lang oder mehrere Jahre in so einer Einrichtung gelebt hat und auf einmal sitzt man alleine in der Wohnung. Übrigens ist es eins der schlimmsten Sachen, dass man isoliert irgendwo alleine in der Wohnung sitzt und da hast du meistens schon verloren. Das ist das Brutalste, was es gibt. Und mein Traum ist, aber ich weiß, das ist fast unmöglich, bei Flo hat es funktioniert, ich habe sehr viel Kontakt mit den Geschwistern, da gibt es ein paar junge Brüder, und die haben sich zu Herzen genommen, haben eine WLG zusammen mit Flosen jetzt. Flosen wird irgendwann bei denen einziehen, und ich weiß, Mensch, erstens ist er nicht alleine, zweitens hat er Jüngerschaft und wird da betreut und geführt und geleitet. Finde ich einfach phänomenal und Gold wert. Das wäre eigentlich am idealsten. Ich weiß, es gibt manche so Fälle, dass die Geschwister aus der Gemeinde ein Herz haben und sagen, ey, komm, du kannst bei uns leben eine Zeit lang. Und jemand lebt in so eine christliche Familie und lernt, wie Christsein aussieht. Also mich hat das positiv schockiert, wo ich zum ersten Mal bei unseren Ältesten zu Hause war und gesehen habe, wie die miteinander umgehen. Da fiel ich aus den Latschen vom Stuhl und staunte, weil ich nicht gewohnt war, liebevoll miteinander am Tisch zu reden. Das, ja, zusammen essen, hä? Ich kannte sowas gar nicht. Bei uns hat jeder das gemacht, was es ihm passt. Kommunizieren hieß es, schreien durch die Gegend, miteinander reden über Probleme, das macht man nicht, was juckt mich. Jeder ist auch für sich. Und liebevolle Art, das ist mir ganz fremd gewesen. Gehorsame Kinder zu sehen, das war für mich, wow, was gibt's denn sowas? Aber das hat mich so beeinflusst, so auch innerlich bewegt, wo ich gedacht habe, wow. Das ist wichtig, dass wir auch sowas anbieten können, dass die Menschen lernen. Deswegen wäre das Idealste von allem eben, dass man tatsächlich solche Jungs in der Familie annimmt, insofern die wollen. Meistens sind die vorsichtig, aber es wäre am idealsten, wie man jemanden dann praktisch, ja, geistlich leiten kann. Genau, deswegen die Idee, solche Menschen sind auf andere Mitchristen und in der Gemeinde angewiesen und brauchen diese als Unterstützung. Also auch auf euch. Ihr habt bestimmt solche Fälle hier und bitte ignoriert nicht solche Dinge und denkt, ja, der wird schon irgendwie, ist mir zu viel. Sehr oft habe ich gehört, nee, ist mir zu viel, ich kann nicht damit irgendwas anfangen. Gut, das verstehe ich, aber dann mach dich schlau, mach Kurse, lass dich in der Gemeinde von deinen Ältesten beraten, was die dir empfehlen würden. Vielleicht könnt ihr dir auch so einen Kurs anbieten, dass man sagt, komm, wir machen in der Gemeinde so einen Kurs, Jüngerschaftskurs, dass wir lernen, praktisch das umzusetzen. Rede einfach darüber, aber werde damit nicht zufrieden. Ja, ist halt mir zu viel, ich weiß nicht, wie ich damit handle. Das ist keine gute Sache. Stell dir vor, der Herr Jesus würde das mit dir machen, wenn du für den Herrn Jesus zu viel wärst. Das wäre ganz schön traurig. Deswegen sollen wir die Idee haben, Mensch, dann lass uns da, soweit es geht, soweit es an uns liegt, uns auch da schlau machen, ausbilden vielleicht, schauen und einfach die Bereitschaft haben, in andere Menschen zu investieren. Und das wäre das ideale Bild: Gemeinde vermittelt christliche Therapie, Nachsorge und die Gemeinde übernimmt wieder die Bedürftigen. Und meistens sage ich dann schon oft so, wenn die Geschwister bei uns anrufen, dann sage ich, okay, wir übernehmen das, wir machen das, aber wenn er wieder zurück nach Hause geht, dann erwarte ich, dass sie ihn übernimmt. Und nicht einfach so, jetzt ist er fertig, sondern ihn betreut auch. Das ist wichtig. Und ich denke, das darf ich auch erwarten, wenn jemand zu uns die jungen Männer schickt, manchmal sind die auch älter als ich, dass man die dann auch bereitwillig übernimmt. Und das ist unser Ziel, Kontakte zu Gemeinden aufbauen, deutschlandweit, habe ich auch schon erwähnt, die Gemeinde auf der bestehende Probleme aufmerksam machen, sehr, sehr wichtig. Und ich hoffe, ich langweile dich nicht mit diesen Sachen, aber die sind wichtig. Ja, und deswegen will ich euch auf diese Probleme aufmerksam machen, die Gemeinde für die wertvolle Unterstützung, Arbeit gewinnen. Das heißt, ich bin nicht hier, um zu sagen, ja, wir bräuchten Geld, wir bräuchten das, überhaupt nicht. Der Herr versorgt uns, davor bin ich überzeugt. Wenn jemand das Herz dafür hat, dann wird er auch dafür bewegt werden. Aber meine Last ist eben, euch zu gewinnen für diese Vision, für diese Arbeit. Ja, dass man Partner deutschlandweit gewinnt, Gemeinden gewinnt, die ein Herz dafür haben, für diese wertvolle Unterstützung. Einzelne Geschwister als übernehmende Seelsorger, Partner gewinnen, ist mir auch sehr, sehr wichtig. Klar, dass ich nicht die ganze Gemeinde erreichen kann, vielleicht doch, aber wenigstens ein paar Geschwister dazu bewegen. Oder mit den Ältesten der Gemeinde, mit einem habe ich immer Kontakt, das ist der meine, man sieht sich gelegentlich. Wir haben viele Baustellen und der meine hat ein Herz für sowas und will dem Herrn da dienen. Und in dem Sinne dient er auch uns und das ist wichtig, ja, dass man diese Kontakte hat. Genau, das habe ich auch schon erwähnt, bei Bedarf Seelsorge, Seminare motivieren, also einfach anbieten können oder vielleicht hinweisen können, wo man sowas machen kann. Da sind wir noch am Arbeiten, Möglichkeiten vermitteln. Die Gemeinden als Mitbeter zu gewinnen, ist auch für mich sehr wichtig. Ja, es geht mir gar nicht um eher andere Dinge, sondern einfach, wenn man mitbetende Gemeinde im Hintergrund hat, hat man schon viel mehr gewonnen als sonst was. Und deswegen hoffe ich auch euch gewohnt zu haben als mitbetende Gemeinde für unsere Arbeit und für die anderen Arbeiten, die solche Arbeit machen. Genau. Das sind so unsere Gebetsanliegen. Wir könnten neue Gäste aufnehmen. Betet für neue FSJler. Wir haben dieses Jahr überhaupt keinen FSJler. Ist nicht schön, aber nicht so schlimm. Wir haben gerade einen Mitarbeiter, das gleicht sich ein bisschen aus. Dennoch wünschen wir uns auch FSJler. Auch da ist eine gute Möglichkeit, Jüngerschaften zu starten. FSJler bleiben meistens nur ein Jahr bei uns. Man startet mit denen durch und es gibt nichts Besseres, wie ich letzte Zeit immer wieder gehört habe, die Jungs, die bei uns waren, fangen an, dann irgendwas Soziales zu studieren, weil der Mensch denn wichtig wird. Das liebe ich und freue mich, dass die da für den Herrn unterwegs sein wollen. Und auch nicht unwichtig für die Einheit unter Mitarbeiter, Vorstand, dass Vorstand auch auf eine biblische Ebene arbeitet. Ich bin ein Teil vom Vorstand, aber es gibt auch andere Brüder und das ist echt ein Segen, wenn man diese Einheit in der Einrichtung hat als Mitarbeiter und auch im Vorstand, diese biblische Ebene, dass wir das Ziel verfolgen, mit der Bibel in der Hand Menschen zu helfen und nicht irgendwo unsere Wirtschaftsdinge irgendwas erledigen wollen oder noch schlimmer zu irgendwelchen Therapeuten werden. Also nichts gegen Therapeuten, sind wichtige Leute, aber wenn man die Bibel rauslässt, dann ist es wie ein Auto ohne Motor zu fahren. Kann so schön sein, wie das ist, aber wenn da kein Motor drin ist, ist einfach Käse. Macht keinen Spaß. Genau. Und gehe kurz zurück. Genau. Und dein Thema ist mir wichtig und darüber möchte ich auch heute zusammen mit euch in der Bibel gucken. Ein bisschen Zeit habe ich noch, glaube ich. Dass wir nicht nur bei meinen Geschichten hier bleiben oder bei meinen Anliegen bleiben, sondern ich will euch einfach zeigen, dass es durchaus biblisches Denken ist. Dass es göttliches Denken ist, dass wir uns um die anderen Menschen kümmern. Der Basti kommt jetzt nach vorne, liest einen Bibelabschnitt und dann werden wir vielleicht was darin finden für uns.
Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und in alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu Linken. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist. Ich sage nochmal die Bibelstelle. Habe ich gerade gemerkt, dass ich es nicht gesagt habe. Das steht in Matthäus 25 und ich lese gerade von 31 bis 46 die Verse. Bin gerade bei 34, aber ich kann den nochmal vorlesen. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters. Erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte, und ihr gabt mir zu essen. Mich dürstete, und ihr gabt mir zu trinken. Ich war Fremdling, und ihr nahmt mich auf. Nackt und ihr bekleidete mich. Ich war krank, und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis, und ihr kamt zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich, hungrig und speisten dich, oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdlinge und nahmen dich auf, oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meinen geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Dann wird er auch zu denen zu Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinem Engel. Denn mich hungerte und ihr gab mir nichts zu essen. Mich dürstete und ihr gab mir nichts zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich nicht auf. Nackt und ihr bekleidetet mich nicht. Krank und im Gefängnis und ihr besuchtet mich nicht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht getan. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben.
Danke, Basti. Und ich finde diesen Textabschnitt total spannend. Hier werden zwei Arten von Menschen angesprochen. Die, die was getan haben und die, die nichts getan haben. Wir verstehen das Prinzip der Bibel und die Bibel zeigt uns klar, der Herr zeigt uns klar, aber ich sag mal, die Schrift macht uns deutlich, dass wir Aufgaben haben und nicht nur an uns selber denken dürfen. Unsere Idee vom modernen Denken, ja, ich muss mich erstmal um mich selbst kümmern und ich muss das und das und wenn, dann könnte ich, eventuell. Das ist oft die Idee. Die Bibel sagt das nicht. Das ist völlig falsches Denken, was wir oft haben. Wir sollen uns nicht nur um unser Leben kümmern, sondern auch um das Leben der anderen Menschen. Finde ich auch spannend. Da gilt das Prinzip nicht, du musst erstmal lernen, dich zu lieben, damit du den anderen lieben kannst. Die Bibel lehrt uns, lerne erstmal dein eigenes ganz weit hinten anzustellen, dein eigenes Ich, und liebe den Nächsten. Das ist das biblische Prinzip und das sehen wir in dieser Geschichte. Und die Geschichte ist schon hart einerseits, wenn man das liest und sich Gedanken macht, Mensch, auf welcher Seite werde ich denn wohl landen, wenn ich mich damit auseinandersetze. Und wir haben gestern in der Männerrunde über Thema Realismus geredet oder ich habe mir geredet, die haben zugehört und ich hoffe, da den Männern ein bisschen gezeigt zu haben oder die dafür zu gewinnen, Realismus ist wichtig. Und hier müssen wir auch realistisch die Sache betrachten und verstehen. Wenn wir realistisch die Sache sehen, dann müssen wir verstehen, dass wir nicht einfach so auf dieser Erde sind. Dass auch die Gemeinde nicht einfach so hier so kuschelig sich einrichten kann. Ich fühle mich wohl und alles ist gut und wunderbar. Wir beten, wir singen. Finde ich klasse. Aber da fehlt was. Ja, und zwar Dienst an den Nächsten, an anderen Menschen. Und das ist eigentlich die Idee von unserer Einrichtung. Und das hat mich damals richtig, wie man heute sagt, geflasht. Das hat mich so mitgenommen, wieso kümmern sich die Menschen um die Menschen, die man sowieso in der Gesellschaft abgegeben hat. Wir haben Adi bei uns, der ist heute nicht dabei, der hat auf dem Rücken sich eintätowieren lassen, schwer erziehbar. Ich habe gesagt, Adi, jetzt musst du drunter schreiben, hab mich getäuscht. Weil der Herr kann jeden erziehen, wenn wir uns darauf einlassen. Das ist die Idee von der Welt, wir werden abgestempelt, die Menschen werden abgestempelt und dann wird, ja, mit dem kannst du nichts anfangen. Wurde mir auch gesagt. Ja, ist halt so, mei. In Deutschland lässt sich das sehr schnell organisieren, dass man als einer, der nichts kann, gelten könnte. Ist aber nicht Gottes Idee. Ja. Und unsere Aufgabe ist, gerade mit solchen Menschen uns zu beschäftigen. Und wir haben gelesen in Vers 35 bis 36, sagt uns der Herr, er hat mir geholfen. Ich werde die Verse nicht nochmal vorlesen. Aber die Fragen, denn wo denn? Wie haben wir dir geholfen? Ja. Und der Herr sagt klar und deutlich, was mich wirklich fasziniert, dann werden die Gerechten und antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungern und speisen dich oder durstig und gaben dir zu trinken und so weiter und so fort. Und der Herr Jesus sagt, alles, was ihr an den Fremdling getan habt, habt ihr mir getan. Das ist unglaublich, wenn man darüber richtig wachsam, realistisch nachdenkt, was das bedeutet. Alles, was du tust, hat Auswirkungen auf dein Leben und auf das Leben von deinem Nächsten. Dein Nächster ist jeder, der dir begegnet. Das heißt, alles, was wir für den anderen getan haben oder auch nicht getan haben, noch radikaler, haben wir direkt für den Herrn getan. Das siehst du hier deutlich. Dass der Herr Jesus sagt, du, was du für mich getan hast, hast du für den Herrn getan. Für mich persönlich. Haben wir die Idee oft, wenn wir solche Dienste übernehmen, habe ich die Idee, wenn ich mit den Jungs da lebe, dass ich das für den Herrn tue oder tun soll, dass es direkt ein Dienst an den Herrn ist. Ich weiß nicht, ob wir so eine Idee haben, aber das ist Gottes Idee und das müssen wir verstehen. Das, was wir tun, tun wir direkt für den Herrn. Das hat direkt Auswirkungen. Oft werde ich gefragt, das ist wirklich so, was kann ich tun, damit mein Leben besser wird? Das fragen mich auch Christen. Man merkt einfach, Mensch, die sind irgendwie unzufrieden, auch so Jugendliche. Und wenn man so Dienstreisen macht, jeder denkt, oh, der Weg, wenn er vorne steht, dann, oh, der weiß ja alles. Und dann werde ich gefragt und eigentlich denke ich, eigentlich weiß ich gar nichts. Deswegen muss ich die Bibel lesen, aber das, was ich weiß, sage ich dir, fang an, deine Zeit für den anderen einzusetzen. Investier dich für die Sache des Herrn und das ist die Sache des Herrn, wenn wir uns für den Nächsten einsetzen. Wenn wir nicht nur für uns leben und nur unsere Dinge regeln, sondern sagen, ey, ich kümmere mich auch um den anderen. Und das ist oft meine Antwort. Und wenn du dich um den Nächsten kümmerst, mach es aus Liebe zu Gott. Das ist auch sehr wichtig, dass wir, wenn wir die Dinge machen, dass wir das für den Herrn machen und nicht damit wir gut dastehen. Sehr wichtig. Wir sind oft bemüht, Dinge zu machen, damit die anderen merken. Aber weißt du, je weniger die anderen davon merken, umso wertvoller ist das. Natürlich ist es angenehm, und das tut auch gut, mal ein oder den anderen Lob auszusprechen. Sollen wir vielleicht öfter tun, als wir denken. Aber noch wichtiger ist zu verstehen, dass wir die Dinge für den Herrn machen. Das hat ganz andere Qualität. Und ich weiß, in meinem Dienst ist das für mich immer der einzige Ausweg, wo ich anfange, Frust zu schieben und euch, die ihr normales Leben führt, zu beneiden. Ich denke, ah, wie schön haben die, die gehen zur Arbeit und kommen nach Hause, haben Feierabend, müssen sich nicht mit Menschen ständig bekümmern, aber dieses jämmerliche Zeug, was niemand nützt. Ja? Und dann wird mir klar, aber Gott hat mich dahingestellt und ich soll die Dinge für den Herrn tun. Das verändert meinen Blick. Ich verstehe, das geht gar nicht hier um mich, damit ich gut dastehe, sondern damit der Herr Freude hat an meinem Leben auf dieser Erde. Weißt du, wovon ich überzeugt bin? Ich verstehe die älteren Geschwister, die sagen, ich freue mich schon auf die Wiederkunft, dass ich bei dem Herrn bin, freue ich mich auch. Ich bin zwar noch nicht ganz so weit, dass ich das so denke, hoffentlich morgen, weil ich sage, ich möchte gerne noch meine Enkelkinder sehen und so weiter und so fort, falls ich irgendwann welche habe. Aber was mich noch bewegt vielmehr, dass wir nicht umsonst auf dieser Erde sind. Ja? Einfach nicht umsonst. Und wir sind nicht einfach da, damit wir existieren, sondern weil Gott mit uns etwas machen möchte. Das ist Gottes Idee. Wir sitzen da und begreifen die Dinge nicht und sind zugleich unzufrieden mit unserem Leben. Warum ist das so? Warum ist das das? Lass uns für den Herrn leben. Der Gedanke, dass du heute hier sitzt, dass du heute lebst, ist einfach phänomenal. Gott will, dass du heute innelebst, für ihn lebst, durch ihn lebst. Das ist eigentlich der Grund, warum du heute lebst und ich. Nicht damit wir hier da sein können und irgendwie irgendwas machen. Und deswegen hoffe ich, dass wir da sensibilisiert werden und uns Gedanken machen. Das heißt nicht, dass wir Tag und Nacht uns um die anderen kümmern müssen. Das verstehe ich schon. Und natürlich kann man sagen, Mensch, der kann ja da vorne gut reden. Das ist ja sein frommer Job. Du hast recht, wenn du so denkst. Ich habe einen frommen Job. Das ist okay. Du vielleicht nicht, aber das macht nichts. Was man lernen muss, einfach Zeit einzuplanen in eigenes Leben, damit man für den anderen da sein kann. Das ist sehr wichtig. Egal wie alt man ist, dass man sich das beibringt, die Zeit einzuplanen und nicht sich nur um sich selbst zu drehen. Gerade in der Zeit von Corona sind die Häuser dermaßen voll, die Therapiehäuser, Gefährdetenhilfe. Wir waren vor kurzem auch randvoll, dass man sich Gedanken gemacht hat, wie soll das weitergehen. Jetzt hat der Herr Gnade geschenkt, wir haben uns reduziert auf einmal. Heißt aber gar nicht, kann sich wieder fühlen. Aber ich habe mit einem Leiter gesprochen und er sagt, Mensch, in der Zeit von Corona haben wir so einen Anlauf, wir hatten jetzt neues Land bei uns, das waren 23 Leute. Die Häuser sind voll, weil die Menschen isoliert leben und suchen Kontakt, die wollen Gemeinschaft haben, die kommen mit ihren eigenen Nöten nicht klar, fangen an, noch mehr Drogen zu konsumieren, noch mehr Medien, Pornografie ist übrigens ein phänomenales Ding geworden. Zu meiner Zeit war es Heroin, heute Pornografie. Das ist krank, ist aber wahr. Und diese Menschen brauchen Hilfe und wir kuscheln uns vielleicht hier ordentlich in der Gemeinde und denken, alles ist gut. Liebe Geschwister, nichts ist gut da draußen. Und ich bin jetzt nicht die hellste Kerze, der alles kann und weiß und bin ich nicht. Ich rede genauso zu mir. Wir sollen uns klar vor Augen stellen, wir sind für den Dienst berufen, jeder von uns, die wir Christen sind. Ich sage auch gerne, sobald du dich als Christ schimpfst, bist du dem Herrn es schuldig, für ihn zu leben. Das ist einfach ein Fakt aus der Bibel. Ja, und deswegen sagt der Herr Jesus, lobt die, die sich um die Menschen gekümmert haben und sagt, ihr habt mir was Gutes getan. Wir denken, wenn es ist gut, wenn wir in der Gemeinde was tun für den Herrn und der Herr sagt, das ist okay, ich sag mal jetzt freigesprochen, aber wenn du dich um den anderen kümmerst, dem hilfst, das ist das, was du für mich tust. Und das ist für mich einfach phänomenal. Wenn du nicht weißt, wie und wem du helfen kannst, kann ich dir einen Tipp geben, bete dafür. Weißt du, das Paradoxe ist, es ist nicht paradox, es finde ich manchmal einfach lustig, man betet dafür, oh Herr, hilf mir, ein Zeugnis zu sein, und vielleicht schenkst du mir die Möglichkeit, der Herr lässt das so geschehen. Schon die nächste Stunde hast du irgendjemand, wo du merkst, oh, jetzt muss ich meinen Mund aufmachen und von meinem Glauben erzählen. Dann fängst du an zu stottern und bist nicht bereit. Deswegen, wenn wir dem Herrn drum beten werden, vom Herzen, wird er dir die Möglichkeit geben, im Glauben zu wachsen. Auf jeden Fall. Und wenn uns die Weisheit mangelt, lesen wir auch in Jakobus, dann bete dafür, dass der Herr dir die Weisheit gibt und den Menschen gibt, zu dir hinführt oder dich zu ihm führt, den du helfen sollst. Glaub mir, du wirst glücklicher werden, falls du sowas nicht kennst. Das wird dir gut tun. Und du wirst merken, dass die anderen Dinge gar nicht so wichtig sind. Und denke bitte daran, was mir sehr wichtig ist. Alles, was du den anderen getan hast, hast du für Jesus Christus getan. Der Herr nimmt das Ganze sehr persönlich. Das ist für den Herrn sehr, sehr persönlich. Und da sehen wir in diesem Abschnitt, dass der Herr Jesus sehr persönlich geworden ist und er hat das auf sich übertragen. Er hat nicht gesagt, ihr habt den und den geholfen, super, ein Like für euch und dann die anderen Dislike. Sondern er hat die persönlich kritisiert und sagt, ihr habt das für mich nicht getan. Ihr habt mich hängen lassen. Und den anderen sagte, er hat mich aufgenommen. Und die waren überrascht. Übrigens, beide waren überrascht, die zwei Parteien. Beiden war nicht klar, was die getan haben. Vorteil ist für den, der für den Herrn was getan hat. Und eine Sache, die mir auch sehr wichtig ist, eines Tages werden wir vor Gott persönlich gefragt und der Herr wird uns fragen, davon bin ich überzeugt, wie er das fragen wird, aber ich weiß, dass es so sein wird. Ich bin davon überzeugt, auch wenn du anders denkst, kannst du denken. Aber das ist meine persönliche Meinung. Lesen wir auch in der Bibel, dass es einen Tag der geben wird, wo wir Rechenschaft abgeben werden für unseren Werdegang auf diese Erde. Ja? Du wirst für die Zeit, egal wie alt du wirst, ja, manche Geschwister, wenn ich an Otto denke, wir haben auch einen Otto in der Gemeinde, auch ein älterer Bruder. Hab mich gefreut, dass ich noch einen Otto kennengelernt habe, den älteren Bruder. Und egal wie alt du bist, egal wie lange der Herr dich auf diese Erde leben lässt, ist das die Zeit, wo du die Rechenschaft später abgeben wirst, dafür, was du gelebt hast. Es sollte dir keine Angst machen, dass du hier in Panik verfällst, sondern dich oder mich wachrütteln und überlegen, Mensch, ich existiere doch nicht einfach so. Der Herr will dich, mich gebrauchen. Der Herr sieht die Nöte der Menschen und der Herr möchte, dass wir uns diese Nöte annehmen. Ich erzähle dir ein Beispiel aus meinem Leben, wo ich gesagt habe, ich mache das nie wieder. Da war ich ein bisschen jünger und ging mit meiner Frau spazieren. Und wir gingen gemütlich spazieren, verliebt, verlobt, verheiratet, alles easy. Wir genießen das Leben wunderbar. Und dann sehe ich so in so eine enge Straße liegt jemand auf der Straße und ich bin da ein bisschen so geschädigt. Ich habe viel mit Menschen zu tun gehabt, also in der Familie, Alkohol und solche Dinge. Meine erste Idee, ja, besoffen lassen, liegen, der wird schon, als Christ, ja. Und dann ging ich einfach frei so vorbei und auf dem Weg zurück, wir sind dann irgendwann wieder zurückgegangen, auf dem Weg zurück höre ich Krankenwagen und zufälligerweise gehen wir vorbei. Da steht Krankenwagen, irgendjemand hat sich erbarmt, wahrscheinlich auch nicht Christ, und hat sich um den, der auf der Straße lag, gekümmert. Und dadurch, dass Krankenwagen kam, habe ich gesehen, da war Not und ich bin vorbeigelatscht. Desinteressiert in meinem Denken, Besoffene, damit habe ich viel Erfahrung, die wären schon. Lass uns nicht so denken. Da habe ich gedacht, ich mache nie wieder sowas, sofern ich das vor Augen habe. Das ist wichtig, dass wir solche Dinge nicht ignorieren. Wir sollen helfen. Das war für mich damals die Lehre und ich habe mich nachher so geschämt, habe gedacht, Mensch, ob der Herr Jesus einfach so vorbeigehen würde. Ich glaube nicht. Und ich glaube, das ist auch nicht meine Aufgabe gewesen, da vorbeizulatschen nach dem Motto, ach, komm schon, wird schon. Es wird eben nicht, wenn wir unsere Aufgaben, unsere Dienste nicht wahrnehmen. Und eines Tages werden wir die Verantwortung davor übernehmen müssen, Rechenschaft abgeben, wo der Herr Jesus uns fragen wird, was hast du getan in der Zeit, wo du gelebt hast? Was hat dich bewegt? Wofür hast du gebrannt? Was ist dein Ziel des Lebens? Ja, Herr, ich habe ein gutes Haus gebaut, schönes Auto gefahren, ich ging in die Gemeinde. Kennt ihr solche Geschichten? Es gibt so von einem reichen Jünger Mann, der hatte alles gut getan, aber eins nicht. Er wollte dem Herrn nicht folgen. Das war sein Problem. Lass uns das einfach mitnehmen, diesen Gedanken. Und wie ich gesagt habe, du sollst wissen unbedingt, dass du nicht umsonst hier bist, dass du nicht umsonst Christ bist, dass du nicht umsonst heute lebst. Der Herr will mit dir was anfangen. Das ist Gottes Idee für unser Leben auf dieser Erde. Keiner ist von uns umsonst oder ziellos geboren worden. Die Verantwortung für unseren Nächsten wurde uns in die Wiege gelegt. Sobald wir geboren worden sind, ist schon die Verantwortung eingebunden. Das Paradoxe dabei, wir dürfen selber entscheiden, ob wir die Verantwortung wahrnehmen oder nicht. Das ist, manchmal denke ich mir, wäre einfacher, wenn der Herr uns so wie Tiere gemacht hätte, die einfach von einem Trieb bewegt werden. Aber der Herr will dein Herz und deswegen darfst du entscheiden, ob du das willst oder nicht. Und lass uns darüber nachdenken. Der Herr Jesus hat sein Leben für die anderen investiert. Ich liebe es, darüber nachzudenken, dass der Herr Jesus mit seinen Jüngern 3 Jahre lang rumgelaufen ist und hat denen praktisch immer gezeigt, was Sache ist. Und das ist auch die Idee in Barsbek. Und ich kann dir ehrlich sagen, als Mitarbeiter in so einer Einrichtung hast du fast kein Privatleben. Warum? Weil du wirst immer beobachtet. Wenn du dann noch in der Gemeinde, wir haben auch Gemeinde im gleichen Haus, wenn du noch in der Gemeinde Dienste hast, das heißt, du hast kein Privatleben und man beobachtet dich ständig. So wie Kinder, deren Vater beobachten, ich habe das mal in der WLG erzählt, diese lustige Geschichte, die ich erlebt habe. Mein Sohn war noch ein bisschen kleiner und dann habe ich was im Garten gemacht, Schubkarre voll mit Erde und dann die geschoben und über den Stein gefahren und irgendwie ist es mir nicht gelungen und alles fiel auf den Boden, die ganze Erde und dann Mist! Und mein kleiner Sohn dachte, wow, super! Was habe ich dann die nächsten paar Tage gehört? Alles war Mist bei meinem Sohn. Egal was geschehen, es war einfach Mist. Und ich habe gedacht, ey, da ist mir klar geworden, welche Verantwortung man hat. Ja, und das ist lustige Geschichte, aber dein Dasein beeinflusst die anderen. Ja, wenn wir uns für die Sache des Herrn investieren, wenn du Jugend machst, bist du genauso ein Vorbild. Älteste, genauso ein Vorbild. Und diese Arbeit kostet dich was und wir sollen die Bereitschaft haben, dies Private mal auf die Seite zu stellen. Natürlich ist das gut, du sollst ja auch dein privates Leben haben. Aber das Private steht nicht über die Gottessache. Und der Herr Jesus möchte, dass wir lernen, das Private hinten anzustellen und einfach für den Menschen, so wie der Herr Jesus mit seinen Jüngern gelebt hat, denen beigebracht hat, 3 Jahre lang, damit die in die Welt ziehen können, die letzten Worte von Herrn Jesus, was hat er gesagt? Geht in die Welt hinaus und predigt das Evangelium und so weiter und so fort, tauft sie und lehrt sie. Das ist auch unsere Aufgabe. Nicht geht in die Welt hinaus, vergnügt euch, lasst euch gut gehen, kümmert euch um euch. Das hat er nicht gesagt. Auch nicht zu Gemeinden übrigens. Er hat gesagt, kümmert euch um die Menschen draußen. Und das ist die Idee von der Einrichtung. Und das wird dich was kosten. Ich sag ehrlich, das kostet was. Und du feierst das nicht immer, aber das macht nichts. Deswegen sollen wir daran denken, dass der Herr Jesus persönlich das nimmt. Ja, wenn ich jemandem was Gutes getan habe, sagt der Herr Jesus, das hast du für mich getan. Der Herr Jesus hat sein Leben für die anderen gegeben. Nicht nur Gutes getan, sondern er hat sein Leben gegeben für die anderen, unter anderem auch für dich. Das haben wir ja heute in der ersten Stunde klar vor Augen gehabt. Der Herr Jesus hat sein Leben für dich und für mich und für den Penner draußen gegeben. Und dieser Penner braucht uns. Deswegen erwartet er uns von uns auch dasselbe. Und da möchte ich euch einfach Mut machen, nimm das ernst, ja, und versuch in dein Leben ein Stück Zeit einzubauen. Ich weiß, dass ihr habt zu tun, wir haben alle zu tun, aber versuch in dein Leben Zeit einzubauen, wo du dich um andere Menschen kümmerst. Wenn du nicht weißt, bete dafür, wie Jakobus uns lehrt. Der Herr wird dir zeigen, wie und wem du helfen sollst. Aber investier, glaub mir, das wird dein Leben so bereichern. Nur ein kurzes Zeugnis von mir, bevor ich nach Basby gegangen bin, hat der Herr mir Gnade geschenkt. Nachdem ich Junkie war, war ich kein Junkie mehr. Später habe ich geheiratet, Kind gekriegt, Ausbildung gemacht. Ich habe so viel Ehrgeiz entwickelt. Für meine Verhältnisse habe ich Karriere erlebt, wo ich gedacht habe, wow, wie schnell alles ging. Ich habe Träume gehabt, gutes Gehalt, dies, Schulungen. Ich habe mir vorgenommen, nie wieder Hilfsarbeiter sein, weil ich zeitlang Hilfsarbeiter war ohne Ausbildung. Dann warst du auf einmal der, der alles da Ansagen machen kann im Betrieb, was Maschinen angeht. Und du genießt das, dann hast du Träume, ein Haus zu haben. Du hast ein tolles neues Haus. Du denkst, Firmenwagen, du bekommst Firmenwagen. Wisst ihr, was meine Erfahrung ist? Es war so traurig. Je mehr ich bekommen habe, umso trauriger wurde ich. Ich merkte, das ist cool, das gefällt mir, aber das hat mir nicht das innere Loch gefüllt. Und erst, wo ich dann bereit war, dem Herrn ohne Wenn und Aber, wirklich Wenn und Aber, ohne Wenn und Aber zu sagen, Herr, ich will dir dienen, wo willst du mich gebrauchen, sind wir ruckzuck, hat der Herr so geführt, nach Basbet gelandet. Und das ist eigentlich das, was auf einmal dieses Loch gefüllt hat. Ich habe aufgehört, so zappelig zu sein, wie ich früher war, und ich merkte, das ist es. Das ist das, was ich wollte. Die Arbeit mit anderen Menschen, Zeit zu investieren, und ich bin nicht perfekt, die Jungs wissen vieles über mich, dennoch, das will ich tun, ich bemühe mich. Füllt mein Leben so, dass ich mir denke, jo, das macht Sinn. Das macht Sinn für den Herrn zu leben. Mein Leben macht Sinn und du fängst an, dein Leben zu lieben und nicht nur zu existieren. Das wünsche ich für uns allen. Danke, dass ich hier sein darf oder durfte, kann man fast sagen. Danke für deine Zeit, dass du zugehört hast und nicht gelangweilt rausgegangen bist. Und lass dir vom Herrn Mut machen. Amen.